Erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, mal bei der Gelegenheit hierher kommen zu können. Was ich sonst nicht tue, muss ich gestehen. Ich lebe in Bochum. Ich habe sehr viel früher, lange Zeit als Journalist gearbeitet und bin seit vielen Jahren als Historiker tätig. Zurzeit an der Fernuniversität in Hagen arbeite ich und habe ein paar Sachen publiziert. Das Thema des heutigen Abends geht auf eines meiner ersten Bücher zurück. Ich habe dieses erste über den langen Schatten des Stalinismus, von dem es nur noch Restexemplare gibt, habe ich auch mitgebracht. Die kann man hier noch sozusagen billiger ein bisschen erstehen. Ich habe auch mein neuestes Buch mitgebracht. Also so ein bisschen Werbung habe ich auch. Ansonsten weiß ich nicht, was ich noch zu meiner Person sagen soll. Das ist, glaube ich, alles, was erstmal soweit nötig ist. Ich bin eingeladen worden, eben was zum langen Schatten des Stalinismus, so wie ich ihn nenne, zu sagen, also zu dem Phänomen, was ich den Philo- oder Neostalinismus nenne. Und da wird es zwar indirekt auch um Geschichte gehen, aber eben eigentlich um die heutige Zeit. Das vermischt sich ein bisschen. Es geht aber nicht wirklich um den historischen Stalinismus, sondern eben das, wie wir heute damit umgehen. Und ich habe sozusagen zur Vorstellung oder zur Diskussion versucht, das in ein paar Thesen zu fassen, so Blöcke, in 6 Thesen, in denen ich sozusagen das Thema umgreifen will. Und die erste These behandelt oder beschäftigt sich mit der, wie ich es nennen würde, sich verschärfenden Transformation der Demokratie. Das ist eine Diskussion, die schon seit Jahrzehnten existiert und diskutiert wird, die sogenannte Transformation der herrschenden Demokratie. Dahinter verbirgt sich eigentlich jetzt von linken Analysen aus betrachtet dieses Phänomen einer inneren Aushöhlung der in Anführungszeichen klassischen Demokratie im Sinne einer Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk. Das ist so die klassische, ganz klassische Definition. Und dieses Verständnis von Demokratie hüllt sich eigentlich schon seit langem hin aus zu einer Fassung von Demokratie, die sich eigentlich nur noch auf abstrakt formale Spielregeln von Demokratie beschränkt. Das ist so ein bisschen die Diskussion, die dahinter steckt, und man kann sicherlich feststellen, dass diese Transformation der Demokratie, wie sie immer genannt wird, eben unter den Bedingungen des Neoliberalismus und auch vor allen Dingen der bewaffneten Globalisierung, also das, was man heute seit fast anderthalb Jahrzehnten den Krieg gegen den Terror nennt, dass diese Transformation sozusagen ein neues Niveau erreicht hat. Und das heißt eben, dass klassische demokratische Errungenschaften und Gepflogenheiten von den Regierenden und von den Herrschenden in Frage gestellt und auch zunehmend entsprechend abgebaut werden. Und das hat natürlich in Anführungszeichen dazu geführt, dass zentrale Grundwerte der klassischen bürgerlichen Aufklärung stark erschüttert sind und eben quasi ausgehöhlt werden. Diese Krisenentwicklung von Freiheit und Demokratie befördert in meinen Augen zwei sich ein wenig widersprechende, aber natürlich ergänzende Antworten. Es befördert einerseits eine offensichtlich um sich greifende Demokratiemüdigkeit und auch eine gewisse politische Apathie. Also dass Leute schon sozial, aber eben auch politisch zunehmend ausgegrenzt werden aus dem klassischen politischen Raum. Und dass viele von denen darauf antworten, eben mit dem, was man auch nennen kann, eine Abscheu vor der Demokratie, dass die Leute also sozusagen demokratiemüde werden. Das ist ja nun breites, immer wieder beliebtes Diskussionsthema. Aber diese Abscheu vor der Demokratie kann sehr vielfältige Formen annehmen. Und das ist also sozusagen der eine Aspekt der Konsequenzen. Der andere ist, dass auf der anderen Seite wieder stärker nach Veränderungsperspektiven gefragt wird. Also nach Veränderungsperspektiven und Alternativen zu diesen Entwicklungen, zu diesem Prozess. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen. und im Sinne einer Krise dessen, was man landläufig die bürgerliche Demokratie nennt, stellt sich natürlich auch da schnell dann wieder die Frage, wie ist es denn mit den früheren sozialistischen Alternativen gewesen, also im weitesten Sinne des Wortes. Insofern, wenn man das so grob betrachtet, kann man sagen, auf den ersten Blick sieht es heute eigentlich gar nicht so schlecht aus für klassische Sozialistinnen und Sozialisten oder im weitesten Sinne des Wortes des Linken. Es gibt natürlich auch andere, aber ich betrachte das nur mal sozusagen von der sozialistischen Seite aus. Ich bitte da um Entschuldigung, wenn das zu eng ist für manchen, aber man kann es ja auch weiterfassen. Aber auf den ersten Blick kann man feststellen, dass diese Transformation der Demokratie unter den heutigen Bedingungen eben letztendlich bestätigt, was früher Sozialisten immer wieder gern und häufig und mit Vehemenz betont haben, dass eben Demokratie und Kapitalismus eigentlich zwei durchaus unterschiedliche Sachen sind bzw. sein können. Das ist eine Haltung, die lange Jahre und lange Jahrzehnte so nicht mehrheitsfähig war. Sozialisten haben eigentlich immer darauf gepocht, dass Demokratie in kapitalistischen Gesellschaftsformen historisch betrachtet ja eine sehr strukturell begrenzte ist, dass sie eigentlich zwar sehr weitgehend akzeptiert wurde und auch Zugeständnisse gemacht wurde, aber dass immer wieder versucht wurde, diese demokratischen Errungenschaften zurückzunehmen von Herrschenden, von Regierenden, und dass das ein Hinweis darauf ist, eben, dass Demokratie im Alltag in bestimmten Aspekten des politischen und ökonomischen Lebens nicht wirklich kompatibel ist mit dem Funktionieren von kapitalistischen Gesellschaften, dass eben das bürgerliche Demokratieverständnis entsprechend strukturell begrenzt ist, auch das Freiheitsverständnis natürlich. Viele haben immer wieder darauf hingebracht, dass man, wenn man genauer nachguckt, dass im bürgerlichen Denken das so funktioniert, dass eigentlich nur der zur Demokratie reif ist oder fähig ist. Also nur der ist ein vollwertiger Mensch, der ein Besitzbürger ist, also der auch eben den entsprechenden Besitz und Leistung bringt, während eben andere Gruppen marginalisiert und ausgegrenzt werden und auch nicht für demokratisch fähig halten. Das ist so ein bisschen die sehr grob gestrickte jetzt oder grob dargestellte klassische sozialistische Sichtweise auf das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie und eben, dass die bürgerlichen Regierenden immer wieder versuchen, entsprechende Errungenschaften, so sie denn zugestehen mussten, eben auch dann bald möglichst wieder zurückzunehmen. Also das ist insofern eigentlich eine Entwicklung, die diese klassischen Analysen bestätigt, wo Sozialisten sich bestätigt fühlen können und auch beflügelt fühlen können. Das ist der erste Blick, aber auf den zweiten Blick hat man es mit einem sehr großen Problem zu tun. Und da werde ich sicherlich auch Eulen nach Athen tragen, weil auf der anderen Seite es eine lange Tradition gibt, zu sagen, dass letztendlich Freiheit und Sozialismus auch zwei verschiedene Sachen sind. Und das stützt sich natürlich vor allen Dingen sehr stark auf die Erfahrungen mit den Ostblockstaaten, mit dem realen Sozialismus, mit den kommunistischen Bewegungen. Und die Neokonservativen und Neoliberalen haben eigentlich seit den 80er Jahren massiv, natürlich auch schon vorher, aber seitdem sozusagen gesellschaftlich hegemonial dies immer wieder vertreten, dass das eben keine Alternative sein kann, ganz im Gegenteil. Und das Phänomen allerdings, und da komme ich so ganz langsam zu dem, wo ich eigentlich hin will, das Problem ist, dass mittlerweile, anders als beispielsweise vor 30 Jahren, auch wieder viele politische Linke durchaus behaupten würden, dass eigentlich Freiheit und Sozialismus eben in der Tat nicht zusammenpassen und oder umgekehrt, dass viele politische Linke heute wieder stärker als früher sozialistische Ideen oder Formen verteidigen, propagieren, die sehr stark autoritär sind, teilweise sogar despotisch oder eben heute wieder stärker als früher auch dieses Phänomen des historischen Stalinismus in meinen Augen verteidigen und rechtfertigen. Also auch hier gibt es sozusagen so ein Dreh. Aber das ist sozusagen nur die subjektive Seite. Die objektive Seite ist natürlich, dass Linke und Sozialisten massives Problem haben vor dem Hintergrund der Krisenentwicklung von Freiheit und Demokratie, weil sie natürlich sagen müssen, was ist ihre Alternative. Und hier ist immer wieder das klassische Argument, es hat ja offensichtlich im 20. Jahrhundert nicht geklappt, guckt einfach nach drüben. Das ist sozusagen der erste Punkt, den ich stark machen will. Und bevor ich auf zwei Beispiele eingehen will für politische Linke, die eben in so einer autoritären Art und Weise sozusagen heute die Geschichte sehen und auch die Gegenwart sehen und damit sehr gut ankommen. Bevor ich darauf eingehe, will ich in der zweiten These sozusagen nochmal kurz auch meine Position darstellen in Bezug auf diese Demokratiediskussion im weitesten Sinne des Wortes. Das ist natürlich eine umfassende, sehr langatmige und abendfüllende Diskussion. Man muss das natürlich verkürzen. Aber die Frage steht natürlich, welche politisch-theoretischen Konsequenzen Linke, Sozialisten eigentlich aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts in Bezug auf diese Demokratiediskussion ziehen und in meinen Augen zu ziehen haben. Und ich will mich zu diesem Zweck nur auf einen Aspekt, auf einen meines Erachtens zentralen Aspekt beschränken. Und an einen Denker erinnern, zu dem ich auch viel gearbeitet habe, aber der mir hier in der Sache weiter zu helfen scheint, das ist der von mir geschätzte Leo Kofler, ein auch recht vergessener deutscher Nachkriegsmarxist. Wie gesagt, ich habe ein dickes Buch über ihn geschrieben und im März kommt auch ein neues kleines Buch. Aber der ist jetzt nicht als Person im Zentrum, sondern was der in Bezug auf unsere Diskussion versucht hat, vor nun über 60 Jahren, nämlich 1950, zu theoretisieren. Und er hat das Bildnis oder benutzt oder versucht, so eine Art Theorie darzustellen, eine, wie er es nennt, eine Theorie der drei welthistorischen Formen von Freiheit. Und die will ich kurz darstellen, weil das mir die zentrale Lehre scheint. Für Kofler war eben, der sowohl historisch gearbeitet hat, als auch philosophisch und theoretisch, für Kofler war die in den bürgerlichen Revolutionen des 17., 18., 19. Jahrhunderts durchgesetzte politische Freiheit, wie man sie eben landläufig nennt, also die staatsbürgerliche Freiheit, die individualrechtliche Freiheit, das sind diese klassischen Freiheiten, die wir kennen, Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, allgemeines und gleiches Wahlrecht, all das sind politische Freiheiten des Staatsbürgers. Und Kofler sagt in alter marxistischer Tradition, aber damals relativ originell, dass dies eine für ihn eine wirkliche weltgeschichtlich, historisch neue Form von menschlicher Freiheit gewesen ist. Also da solle man nicht dran rütteln. Das ist sozusagen die erste weltgeschichtliche Form einer menschlichen Freiheit, weil sie wirklich das Individuum von den vorherigen feudalen persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen prinzipiell erstmal frei gemacht hat. Und er nennt die welthistorisch erste Form. Und im 19. Jahrhundert kommt mit dem Aufkommen quasi des kämpferischen Proletariats, also mit der modernen Arbeiterbewegung, kommt sozusagen die Forderung in die Welt, massiv in die Welt, diese politische Freiheit zu erweitern hin zu einer ökonomisch-sozialen Freiheit. Das ist eine der wesentlichen Punkte eben der aufkommenden Arbeiterbewegung gewesen. Und für Kofler ist das eben, wie er es nennt, die zweite welthistorische Form von Freiheit, die ökonomisch-soziale Freiheit im Verhältnis zur politischen. So, und Kofler betont eben, und dass diese beiden Freiheiten, wenn man sie jetzt versucht, mal ein bisschen genauer zu fassen, eigentlich negativ gefasst sind. Das sind alles Freiheiten, beides sind Freiheiten von etwas. Also die bürgerliche Form ist die Freiheit von persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen, also die Befreiung des Individuums aus gesellschaftlichen Zwängen, während die ökonomisch-soziale Freiheit die Freiheit eben von materieller Verelendung, von sozialen Verhältnissen, von Armut und entsprechend ist. Also auch hier eine Form von Freiheit von. Und das ist eigentlich in der frühen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, in der klassischen sozialistischen Bewegung, noch eine dritte Vorstellung gegeben hat. Und die nennt er eben die dritte welthistorische Form von Freiheit. Und das ist keine Freiheit von, sondern eine Freiheit zu etwas, nämlich, wie es damals klassischerweise hieß, die Freiheit zur allseitigen Entfaltung der Persönlichkeit. Und da drin steckt etwas sowohl eine kollektive Idee wie auch eine individuelle Idee, eine kollektive Freiheit wie eine individuelle Freiheit. Das heißt, die Idee, dass das Individuum in der modernen Gesellschaft, das Einzelne, eben nie nur ein Individuum ist, sondern immer eingebettet ist in ein Kollektiv, in ein gesellschaftliches, und dass es darauf ankommt, sowohl das Individuelle, diese individuellen Aspekte wie eben auch die kollektiven zu entfalten, dass es eben gilt, und da ist dann der Clou, diese ersten beiden welthistorischen Formen von Freiheit, die politische Freiheit und die ökonomische Sozialfreiheit, sozusagen auf einer neuen Stufe zu vereinigen. Das ist sozusagen eine dritte Stufe, eine Synthese, während man die ersten beiden durchaus voneinander trennen kann, ist diese dritte Stufe dadurch, wird sie dadurch definiert, dass sie diese beiden Stufen in sich vereinigt, und zwar notwendigerweise als Synthese vereinigt und sozusagen auf einer höheren Ebene. Das ist seine Idee oder sein Bildnis von den drei welthistorischen Formen von Freiheit. Und wenn man dieses meines Erachtens ganz, ganz sinnfällige Bild sozusagen auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts anwendet, auf das Schicksal der sozialistischen Bewegung im weitesten Sinne des Wortes, dann kann man feststellen, dass diese einstmals anvisierte neue Synthese offensichtlich nicht geglückt ist. Das heißt, die verschiedenen Strömungen der Arbeiterbewegung wollten das erringen und haben im 20. Jahrhundert genau dieses nicht getan. Auch das ist natürlich eine umfassende Diskussion, man kann grob feststellen, dass eben diese bürgerliche Freiheit sich zwar durchsetzte und diese persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse mehr oder weniger überwand, aber an deren Stelle ist eben eine sachlich-materielle Abhängigkeit gesetzt worden, die Abhängigkeit vom Markt und vom Geld und von solchen Phänomenen. Und bei der realsozialistischen Freiheit war es eben so, dass zwar die Arbeiterklasse als gesellschaftliche Schicht, als Klasse im 20. Jahrhundert in diesen Gesellschaften in der Regel von materieller Unsicherheit und auch von Verelendung befreit wurden, aber eben um den Preis, dass ihnen sozusagen die politischen, individuellen Freiheitsrechte genommen wurden. Dieses Auseinanderfallen spiegelt sich in den beiden Hauptströmungen natürlich der sozialistischen Bewegung im 20. Jahrhundert, Sozialdemokratie auf der einen Seite, kommunistische Bewegung auf der anderen Seite. Und zwar in der Form, dass die Sozialdemokratie sich eigentlich, die ja mal früher angetreten war, wirklich eine andere, eine nicht-kapitalistische, antikapitalistische, sozialistische Gesellschaft zu erringen, dass sie sich im Laufe des 20. Jahrhunderts davon verabschiedet hat und sich damit begnügt hat, eigentlich die Arbeiterklasse als Ganze zum formal gleichberechtigten Bestandteil von bürgerlicher demokratischer Herrschaft zu machen. Das ist sozusagen, sie haben sich von dem langen Ziel verabschiedet und indem sie darauf gedrungen haben, dass wenigstens die Arbeiter formal zum Bürger wurden, was früher eben auch nicht der Fall war. Und auf der anderen Seite hat eben sich die kommunistische Bewegung darauf beschränkt, mehr oder weniger diese soziale, vermeintlich ökonomische, soziale Freiheit durchzusetzen und eben der bürgerlichen Freiheitsform der individuellen politischen entgegengesetzt. Und das spiegelt sich also in diesen beiden Hauptströmungen. Und was als neue Einheit gedacht war, als neue Synthese von politischer und sozialer Freiheit, ist eben im Laufe des 20. Jahrhunderts vollkommen getrennte Wege gegangen. Während die einen auf dieser ersten bürgerlichen Stufe von Freiheit, die Sozialdemokraten, stehen geblieben sind, haben eben die Kommunisten haben sozusagen die zweite Stufe vereinseitigt oder eben gegen die andere Stufe sozusagen ausgespielt. Und das ist so, um in diesem Bildnis zu bleiben, für ihn das Schicksal der sozialistischen Bewegung und aus der auch kein wirklichen Ausweg auf sozialdemokratischen oder kommunistischen Wege sieht. Also und er will eben versuchen zu sagen, hier, man muss sich um etwas sozusagen Neues kümmern, was eben aber an diesem Alten anknüpft, an dieser alten Idee. Und er verbindet also auf diese Art und Weise die klassische Kritik an der bürgerlichen Freiheit, an der bürgerlichen Freiheitsform mit der Kritik an der realsozialistischen Freiheitsform im 20. Jahrhundert. Und betont dann eben, dass eigentlich, wenn man also diese Lehren ziehen will des 20. Jahrhunderts, dass man sagen muss und darauf dringen muss, dass Sozialismus zukünftig entweder demokratisch ist oder gar nicht. Dass also jeder neue Sozialismusversuch nur mehrheitsfähig sein kann und nur siegreich sein kann, nur die Mehrheit der Bevölkerung erreichen kann, wenn er eben diese politische Freiheit mit der sozialen Freiheit praktisch politisch vereinigt. Und insofern ist auch Kofler einer von vielen, die behaupten dann, das ist eben, hier spiegelt sich das Schicksal des Sozialismus, der an sich etwas relativ Einfaches ist, aber eben offensichtlich schwer zu machen. Und das ist eben seine Lehre über das 20. Jahrhundert in Bezug auf die Demokratietheorie. Und eine von vielen, man könnte, wie gesagt, andere Sachen bringen, es ist eine der zentralen Lehren für ihn, aber in meinen Augen ist es eben nicht nur eine zentrale Lehre, quasi eine normative Essenz sozusagen des Sozialismus, der Entwicklung des Sozialismus im 20. Jahrhundert, sondern man kann dieses jetzt auch, dieses Bildnis benutzen als einen Interpretationsschlüssel eben für die neueren Diskussionen, vor denen wir auch heute stehen. Und da gibt es eben, da möchte ich zwei vorstellen, die scheinbar willkürlich sind. Die sind aber nicht ganz willkürlich. Mir geht es natürlich um die Argumentationsweisen von den beiden, aber es sind beides Autoren, die in den letzten Jahren auf der deutschen Linken zu so etwas wie linken Bestsellern Autoren geworden sind. Das heißt, das sind keine Massenseller, aber für linke Verhältnisse sind es Autoren, die ihre Bücher in der Regel in mehreren Auflagen veröffentlichen und also mehr davon vertreiben und auch wohlwollender aufgenommen werden als viele andere. Und da ist der erste Kandidat, den ich kurz vorstellen will, Luciano Canfora. Das sind beides Italiener, die, wie gesagt, es ist interessant, also es sind Italiener, die hier rezipiert werden. Ich will jetzt also nichts über Italien oder sonst wie sagen, aber es hat eine besondere Rezeption hier in Deutschland. Und sie sind hier in Deutschland zu einem gewissen Ruhm gekommen mit ihren Büchern und Thesen. Und dieser Luciano Canfora hat vor nun 8 Jahren in Deutschland ein Buch veröffentlicht, eine Geschichte der Demokratie, von der Antike bis heute. Und das hat damals aufgrund besonderer Umstände unglaublich viele Wellen geschlagen im Feuilleton, weil es eigentlich ursprünglich in einem bürgerlichen Verlag, in einem ganz renommierten Verlag erscheinen sollte. Und die haben gesagt, nein, wir veröffentlichen das nicht, weil das ist ein stalinistisches Buch. Und dann hat das linke Feuilleton relativ einhellig aufgeschrien und hat gesagt, das ist ein schlimmer Fall von Zensur. Dann hat der kleine linke Papirossa Verlag in Köln das Buch herausgebracht und all diese Vorwürfe weit von sich gewiesen. Und entsprechend ist das Buch hier beworben worden und es liegt, glaube ich, mittlerweile in der 5. Auflage vor. Und dieses Buch, um es gleich vorweg zu sagen, in meinen Augen ist eindeutig ein stalinistisches Werk. Also der böse bürgerliche renommierte Verlag hatte damit nicht ganz Unrecht, was nicht die Frage klärt, ob man es sich trotzdem veröffentlichen kann. Also das ist eine andere Diskussion. Aber in der Sache ist das in meinen Augen überhaupt nicht zu bezweifeln. Wurde aber eben flächendeckend von allen Linken, die sich dazu geäußert haben, entsprechend bezweifelt. Worum geht's in dem Buch? Warum führe ich das an? Canfora hat eine Hauptthese, die er sozusagen durch die Geschichte durchdekliniert und aufzeigt. Und er sagt, dass das Aufkommen der Demokratie im Allgemeinen, natürlich dann auch der späteren, der bürgerlichen Demokratie, wenn man das sich genau anguckt, immer schon eine gehörige Portion Oligarchie mit sich gebracht hat. Also Demokratie war nie die reine Herrschaft des Volkes, sondern es war immer zielte immer auch auf die Herrschaft einer Minderheit ab. Das ist eine alte, das ist These, das ist eine durchaus marxistische oder sozialistische These, die an sich erstmal gar nicht verkehrt ist. Ist immer die Frage, was heißt das konkret und wie weit geht das? Bei ihm geht das sehr weit und er sagt nämlich letztendlich in seinem Buch, Demokratie ist nur das. Es ist sozusagen nur eine Geschichte, wie er es nennt, einer Ideologie, also eines falschen Bewusstseins, einer falschen Idee. Für ihn ist Demokratie sozusagen nur historisch betrachtet ein Manipulationszusammenhang von oben, nur ein Mittel von Eliten von oben und eben kein Mittel, wie es eben viele andere Autoren natürlich aus der linken Tradition, aus der sozialistischen Tradition immer auch betont haben, immer, dass Demokratie immer auch und nicht unwesentlich ein Mittel ist, sozusagen der Aufbegehrenden von unten, der Subalternen. Diese Geschichte des Aufbegehrens von unten findet man in dem Buch von Canfora überwiegend nicht. Es ist eindeutig darauf auszusagen, dass diese Geschichte eben nur eine der herrschenden und regierenden Eliten ist, die immer wieder es geschafft haben, Demokratie eigentlich in ihrem Sinne herrschaftsförmig zu organisieren. Und letztendlich war diese Demokratie für diese Herrschenden das beste Mittel, um ihre Herrschaft zu sichern. Und insofern finden wir in diesem Buch auch keine großen Erwägungen oder Darstellungen von radikaldemokratischen Bewegungen in der Geschichte oder von demokratischen Bedürfnissen oder demokratischen Forderungen. All sowas findet kaum statt. Sondern wir finden hier eben, es gibt dieses klassische Bild, kennt ihr vielleicht aus der Schule oder aus dem Studium, aus der französischen Revolutionszeit von Babeuf, Demokratie als die Verschwörung der Gleichen. Das ist sozusagen, das war, dahinter steckt ja so ein gewisses Konzept, so eine gewisse Idee. Für ihn ist Demokratie eben keine Verschwörung von Gleichen, sondern eben eine Verschwörung der Herrschenden. Und er stellt das gegeneinander. Und entsprechend finden wir eben auch keine Verteidigung dieser demokratischen Werte. Das ist, muss ich als Klammersatz vielleicht spannenderweise sagen, das Buch wurde dann in der vierten Auflage geadelt mit einem Nachwort von Oscar Lafontaine, der da drin ein flammendes Plädoyer hält für direkte Demokratieformen, ja, also sozusagen partizipative Form, und sagt ganz toll, das ist das, was auf der Agenda steht und so, ein schönes Nachwort. Es hat nur mit dem Buch nicht viel zu tun, weil das ganze Buch ist eigentlich eine einzige Polemik gegen diese Form von direkter Demokratie. Das ist das Spannende dabei. Aber für ihn offensichtlich ist das vereinbar gewesen. Es geht so weit, dass er ganz offen sagt, und nicht nur polemisch, formuliert das natürlich polemisch, aber es ist ernst gemeint. Er sagt dann für Canfora, Freiheit und Demokratie sind so wörtlich absolute und letzten Endes leere, hohle Worthülsen. Also heute ebenso von geringem Wert für Linke wie früher. Das ist die Haltung, die dieses Buch durchzieht. Und das ist eine sehr schlechte linke Tradition, in der er hier schreibt, das ist eine linke Tradition, aber eben in meinen Augen eine sehr, sehr schlechte linke Tradition. Und die Konsequenz ist letztendlich, dass er so betrachtet von dieser, die Idee dieser sozialen, ökonomischen Demokratiefreiheit gegen diese politische ausspielt. Und wenn man dann zum 20. Jahrhundert kommt, zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, ist natürlich klar, die kommunistische Bewegung ist angetreten, genau diese soziale, ökonomische Freiheit zu erringen. Und sie hat es ja auch für ihn vermeintlich geschafft. Also steht sie höher als die politische Demokratie. Und es war sozusagen notwendig, in einer Art erziehungsdiktatorischer Herrschaft einer Minderheit, die sich eben um demokratische Formen nicht kümmern brauchte, weil es ging ja darum, die soziale Freiheit zu erringen. Und das ist eine Position, da kann man lange drüber diskutieren. Sie führt faktisch dazu, natürlich, wenn man historisch das 20. Jahrhundert betrachtet und die kommunistische Bewegung und die realsozialistischen Staaten, führt sie dazu, dass letztendlich das, was dort passiert ist, verteidigt wird und zwar gerechtfertigt wird. Das heißt dann natürlich, dass diese Gesellschaften von außen, von bürgerlichen Liberalen und Faschisten und auch normalen bürgerlichen Leuten natürlich angegriffen wurde, und entsprechend musste man auch heute noch sozusagen von links diese Sachen entsprechend verteidigen. Und in diesem Zug argumentiert er oder reproduziert er das gesamte Programm dessen, was ein Historiker oder ein politisch Interessierter, der sich mit dieser Zeit auseinandergesetzt hat, dass die stalinistische Logik und Argumente nennen kann. Also alles, was gegen linke und rechte Oppositionelle, gegen Kritiker dieser realsozialistischen Verhältnisse anzuführen ist, führt er an. Er rechtfertigt alle politischen Entwicklungen unter Stalin und unter anderen vergleichbaren Figuren, aber natürlich vor allen Dingen unter Stalin. Und er rechtfertigt dies politisch und geschichtsphilosophisch, eindeutig. Und wenn man nun fragt, was ist stalinistisch anders als die Rechtfertigung dessen, was unter dem Namen des Stalinismus gemacht wurde, dann ist das eigentlich relativ klar, und es ist schon relativ kurios, dass das so weit abgelehnt wurde, eine solche Interpretation von den überwiegenden Linken, die sich dazu geäußert haben. Das ist sozusagen der Typ Kanfora, der dann eine gewisse Modeerscheinung wurde. Es wurde dann ein Buch nach dem anderen übersetzt aus dem Italienischen, erfolgreich. Es gibt einen zweiten, einen mit ihm verbundenen, sehr engen, mit ihm zusammenarbeitenden Kollegen, auch ein Linksphilosoph, italienischen, Domenico Losurdo, und der hat diesen Faden sozusagen weitergesponnen, allerdings von einer besonderen Seite raus, nicht jetzt von einer Betrachtung der Geschichte der Demokratie, sondern mehr aus einer philosophischen Perspektive, aus einer geschichtsphilosophischen Perspektive. Und er hat ein paar Bücher geschrieben, veröffentlicht, jetzt zunehmend wurden die dann hier veröffentlicht, in denen er seine typische Methode ist, sozusagen bürgerliche Emanzipationsprozesse, bürgerliche Revolutionsprozesse historisch zu vergleichen mit sozialistischen Emanzipationsprozessen. Also er nennt das vergleichende Geschichtswissenschaft, aber ich bin ja nun auch vom Fach, aber hat nun gar nichts damit zu tun. Also er vergleicht Gesellschaften, aber er setzt sie eigentlich gleich, weil vergleichen ist natürlich eine methodisch sehr schwierige Sache. Da findet man bei ihm nicht viel. Fakt ist, er versucht sich sehr stark an dieser geschichtsphilosophischen Interpretation, auch des 20. Jahrhunderts und natürlich der realsozialistischen Verhältnisse. Er macht das in einer Form, die sehr provokativ ist. Er versucht zum Beispiel, um nur ein kleines Beispiel zu nennen, er versucht die Verbrechen des US-amerikanischen Präsidenten Bill Clinton aus den 90er Jahren historisch zu vergleichen mit den Verbrechen von Joseph Stalin. Und kommt dann zu dem Ergebnis, er fängt dann an, wirklich sozusagen Tote zu zählen und wer wie für wie viel Tote verantwortlich ist, und geht da wirklich so weit zu sagen, eigentlich war Bill Clinton viel schlimmer als Josef Stalin. Das ist so sozusagen so seine halb provokative, halb ernst gemeinte Argumentationsmethode, die er fortgeführt hat. Und er versucht dann sozusagen ein Interpretationsraster zu bieten. Natürlich, man kennt das, wenn man bestimmte Diskussionen mitbekommen hat. Letztendlich sagt er, hat es im 20. Jahrhundert so eine Art dritten Weltkrieg gegeben zwischen bürgerlichen Gesellschaften und realsozialistischen Gesellschaften. Und in diesem Weltkrieg, das ist ein Kampf von zwei antagonistischer Lager, und da muss man sich positionieren. Und natürlich ist klar, als Linker muss man sich auf der Seite des Ostens positionieren. Auch darüber könnte man lange philosophisch drüber diskutieren. Es ist aber bei ihm immer damit verbunden, wirklich mit der Argumentation zu sagen, und deswegen sind auch die Verbrechen, also er leugnet bestimmte Verbrechen überhaupt gar nicht, also er ist jetzt kein Leugner, sondern er sagt, natürlich hat es Verbrechen und sowas gegeben, aber sie waren eben historisch unvermeidbar aufgrund dieser Gesamtkonstellation. Das ist eine sehr eigentlich altbackene, bekannte Logik, die er aber wunderbar geschichtsphilosophisch aufbereitet, so dass auch viele davon offensichtlich beeindruckt sind. Im Grunde genommen eine Logik, die man mit einem Satz aushebeln kann. Also wenn jemand wie er sagt, wir haben hier sozusagen die historische bürgerliche Gesellschaft und dann haben wir diese realsozialistischen Gesellschaften, und man kann den einen nicht das vorwerfen, was die anderen machen. Also wenn man sozusagen den Sozialisten das vorwirft, dann muss man es gleichzeitig den Bürgerlichen vorwerfen. Wenn man dann der Meinung ist, beide machen eigentlich genau so schlimme Sachen, führt er eben zu der Konsequenz, okay, dann kann ich eben auch ein Verteidiger von Stalin und des Stalinismus gewesen sein. Aber im Grunde genommen ist das natürlich jetzt von einer linken, von einer sozialistischen Perspektive sofort ad absurdum zu führen, weil natürlich der Sozialismus irgendwann mal angetreten war und er auch gar nichts anders zu verstehen ist, aus einer Logik zu sagen, wir müssen ausbrechen aus diesen bürgerlichen Verbrechensgeschichten. Also wir müssen aufhören mit Ausbeutung, mit Unterdrückung und sowas. Und wenn man dann sozusagen als Sozialist gleichzeitig sagt, okay, ich sage sogar, die haben die vergleichbare Form von Ausbeutung und Unterdrückung, und deswegen bin ich aber auf deren Seite, widerspricht das sozusagen jeder emanzipativen Logik per se. Also man muss ihn eigentlich nur fragen, warum sich Leute dann noch für sowas engagieren sollen, wenn sie im Osten dasselbe haben wie im Westen. Das ist sozusagen, aber das ist eine Logik, die ist eben unvertraut und den Lesern offensichtlich auch nicht wirklich präsent. So, aber auch bei ihm ist es so, er geht dann seitenlang und kapitellang, versucht er eben diese Geschichte der Sowjetunion und der Ostblockstaaten aufzuarbeiten, und er argumentiert mit genau denselben Sachen. Also die linken Oppositionellen waren genauso schlimm wie die rechten Oppositionellen in diesen Verhältnissen. Das, die Bürgerlichen waren genauso schlimm wie die Sozialisten. Also es waren eigentlich alle der Kampf gegen die Kulaken, also die Bauernermordung in der Sowjetunion. Es ist zu rechtfertigen, genauso wie das Gulag-System, wie die Konzentrationslager-Systeme im Osten. Also er geht da sehr offen mit um und sagt, es ist eben alles traurig, und da hat es auch viel Blödes gegeben, aber letztendlich ist es eben zwangsläufig gewesen aufgrund dieses Großkonfliktes, und insofern muss man das eben auch positiv sehen. So, also er geht so weit zu sagen, dass eben alle Verbrechen dieser stalinistischen Linken die notwendige Konsequenz des von ihm sogenannten Ausnahmezustandes des Weltbürgerkrieges gewesen war, eben zweier weltvermeintlich antagonistischer Lager. Das sind sozusagen, das ist diese zweite Logik. Also auf der einen Seite diese demokratietheoretisch-geschichtliche Logik und auf der anderen Seite diese geschichtsphilosophische Logik des politischen Lagerdenkens. Das ist nun alles nicht originell. Also wer sich mit der Geschichte so ein bisschen auskennt, mit der Geschichte der politischen Diskussionen auf der Linken, der kennt das. Das ist alles, wirklich gar nichts ist davon originell. Aber was wirklich originell und was wirklich neu ist, ist eben, noch in den 90er Jahren haben die meisten Linken über so etwas eigentlich nur gelacht, wenn sie nicht sich empört haben und gesagt haben, das kann man ja wohl so nicht sehen. Heute ist es offensichtlich etwas anders. Heute ist es mehrheitlich so, dass diese Bücher sehr wohlwollend rezensiert wurden. In der jungen Welt, in Neuen Deutschland, in linken Organen, jeder Art. Es gibt kaum Sachen, die dagegen geschrieben wurden, nur in kleinen linken Ghetto-Zeitungen. Ich habe vergessen zu sagen, ganz aktuell, vor einem Jahr erschienen, ist von dem Lusodo ein Buch über Stalin. Also das ist sozusagen der Gipfelpunkt. Er versucht, sich dem historischen Phänomen Stalins zu nähern. Ein Buch über Stalin. Und es ist wirklich sowas von durch und durch apologetisch. Und es wäre ein eigenes Thema. Also es ist, aber auch das ist eben vom Neuen Deutschland auf einer Seite sehr lobhudelnd rezensiert worden. Ein Verständnis, ja.
Ja, was ist
apologetisch? Oh, ein Apologet ist jemand, der etwas verteidigt, also ein Rechtfertiger. Also das sind zwei Beispiele, die deswegen hier extra angeführt werden, aufgrund ihrer Argumentationsweise und der Tatsache, dass sie eben keinen, wie früher noch vor 20 Jahren, keinen Aufschrei auf der Linken provoziert haben, sondern eigentlich eher Zustimmung. Wie gesagt, das sind die Bücher, das Stalin-Buch ist jetzt nach einem Jahr in der zweiten Auflage. Es ist selten, dass ein linker Autor mehrere Auflagen erlebt, aber das sind jetzt keine großen Auflagen. Wir sprechen hier wahrscheinlich von Auflagen, die Verlage sagen das nicht, von 3.000 bis 5.000 nach meiner Erfahrung. Das sind nicht viele, aber für linke Verhältnisse sind das viele. Also ehrenwerte Leute wie Elmar Altvater, Ökonomiekritiker oder so, der, wenn der eine zweite Auflage in seinem Buch kriegt, ist das schon, manchmal kriegt er sogar, ganz manchmal auch eine dritte, aber die sind mit ihm vergleichbar und sogar in der Regel höher. So, und das ist das Spannende, und es gibt eben vereinzelte Kritiken. Diese Kritiken wurden dann aber sehr, sehr barsch vom Verlag, aber auch von anderen Verteidigern abgebügelt. Also offensichtlich ein Großteil der veröffentlichten linken Presse sieht in solchen Büchern kein Problem. In meinen Augen nicht ohne Zufall, weil natürlich viele mit diesen Positionen, die da transportiert werden, heute weniger Probleme haben als früher. Das ist sozusagen, allerdings muss ich natürlich einschränkend sagen, so auf der intellektuellen jetzt Ebene, auf der Leseebene. Man könnte versuchen, das Ganze auch nochmal politisch runterzubrechen, dann müssten wir über die Linkspartei reden und über die Diskussion in und am Rande der Linkspartei. Auch da gibt es natürlich viele immer wieder aufbrechende Diskussionen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die einfach zeigen, dass das jetzt keine isolierten Sachen sind. Es ist eben offensichtlich so, dass Linke heute, sozialistische Linke, die sich so empfinden, keine Probleme haben damit, dass sie einen Sozialismus aufbauen wollen. Das behaupten sie dann, das ist sozusagen deren Position, mit sozialistischen Geheimdiensten, mit einer sozialistischen Mauer. Das ist eine Position, die immer noch sehr breit akzeptiert wird, auch eine sozialistische Armee oder autoritäre Staatsmänner sozusagen. All diese Positionen, die dahinter stecken, das bricht auch immer wieder politisch auf, aber das ist natürlich jetzt keine politische Strömung, aber es ist eine intellektuelle Strömung und um die geht es mir. Und zwar eine Strömung, die ich eben philo- oder neostalinistisch nennen möchte und das will ich jetzt in der vierten These kurz begründen, nochmal, was ich darunter verstehe unter diesem philo- oder Neostalinismus. Der historische Stalinismus ist, wie ich schon andeute, zuallererst natürlich ein historisches Phänomen und das muss man auch immer gut auseinanderhalten. Also die Zeit der Sowjetunion in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, die Hochzeit des Stalinismus, das ist eine historische Erscheinung. In meinen Augen, ich sage das nur so als Hinweis, jetzt, damit ihr meine Position vielleicht ein bisschen einschätzen könnt. In meinen Augen war dieser historische Stalinismus ein spezifisches gesellschaftspolitisches Herrschaftssystem, also ein historisch neuartiges, das weder kapitalistisch war noch sozialistisch. Jedenfalls, wenn man die Kriterien der sozialistischen Klassiker anlegt, muss man sagen, dass diese Gesellschaften weder kapitalistisch waren noch sozialistisch. In meinen Augen eine erstarrte Übergangsgesellschaft. Es gibt da ja eine große, breite Diskussion, gab es mal, in der ich mich da so ein bisschen verorte. Eine Übergangsgesellschaft, die von einer aus der Arbeiterbewegung, also der Arbeiterklasse kommenden bürokratischen Schicht organisiert und geleitet wurde. Das ist sozusagen das historische Phänomen des Stalinismus. Aber, und darauf kommt es mir an, dieses System, dieses von Stalin persönlich nachweislich mit Gewalt und Tücke begründete Gesellschaftssystem hat eben seinen Gründer um mehrere Jahrzehnte überlebt. Also auch die Gesellschaften nach Stalins Tod waren genauso organisiert wie in den 20er, 30er Jahren. Da hat sich nichts Wesentliches geändert, außer der offenen Gewalt sozusagen. Das hat sich geändert. Diese Gesellschaften haben also seinen Gründer um Jahrzehnte überlebt und sind auch, und das ist auch nicht unwichtig, in anderen historischen und geografischen Kontexten angewandt worden. Also man kann die asiatischen kommunistischen Bewegungen oder die afrikanischen oder auch Phänomene wie Kuba nicht mit den russischen Verhältnissen der 20er, 30er Jahre verstehen oder leichen. Das heißt, es wurden ähnliche Gesellschaftssysteme auch woanders angewandt. Und für mich ist das eindeutig ein Beweis, ein Indiz oder ein Punkt dafür, dass eben dieser historische Stalinismus nicht nur ein historisches Phänomen der russischen Zeit gewesen ist, der 20er, 30er Jahre, sondern dass der Stalinismus immer auch sich davon lösen konnte und immer auch eben eine politische Theorie und Praxis war, die sich von diesem konkreten Beispiel mehr oder weniger lösen konnte. Also Stalinismus ist auf der einen Seite ein historisches Phänomen und auf der anderen Seite natürlich eine politische Theorie und Praxis, die auch unabhängig von Stalin und von der sowjetischen Zeit funktioniert und funktioniert hat. Und insofern kann man hier zwei verschiedene Wege aufmachen, aber das Interessante ist, dass Leute, die ich als Philo- und Neostalinisten nenne, also man könnte sich einen in meinen Augen Neo- und Philo-Stalinisten vorstellen, der also solche Positionen vertritt, aber sagt, ich habe mit Stalin überhaupt nichts am Hut. Ich finde diese Gesellschaft ganz grässlich. Und trotzdem könnte man an bestimmten Punkten sagen, du denkst trotzdem stalinistisch. So, das ist könnte man ja so machen. Aber das Spannende ist dann doch immer wieder, das Entlarvende auch immer wieder, dass diese Leute doch immer wieder sich gedrängt fühlen, letztendlich auch diese Verhältnisse der 20er, 30er Jahre zu rechtfertigen. Mehr oder weniger zu rechtfertigen. Und insofern ist für mich eben ein heutiger Philo- oder Neostalinist derjenige, der historisch oder politisch-theoretisch diesem Gesellschaftssystem, diesem historischen und diesem anderen Gesellschaftssystem und seiner Herrschaftsideologie anhängt, auch gedanklich nicht von ihm loskommt und beide, die Theorie wie die Praxis desselben auch heute noch meint, beschönigen, verteidigen, rechtfertigen und reproduzieren zu müssen. Und dieses kann man in verschiedenem Ausmaße, wie gesagt, man kann es nur ganz sanft machen, man kann es auch richtig mit der Hammermethode machen und die beiden vorgestellten Autoren sind zwei, die es mit Sicherheit mit der Hammermethode gemacht haben, also die haben diese Beschönigung ganz offen und sehr konsequent durchgezogen und sind dafür belohnt worden mit vielen Lesern auf der deutschen Linken. Das ist sozusagen das, was ich eben, worauf es mir ankommt, was ich unter Philo- oder Neostalinismus verstehe und als Historiker, als Marxist oder als der sich dieser Tradition ein bisschen verpflichtet fühlt natürlich, stellt sich natürlich, wenn man so eine Feststellung trifft, stellt sich eine sehr weitgehende Frage, weil man denkt ja sozusagen, also es stellt sich die historisch-materialistische Frage, wie kommt das eigentlich? Warum will diese Vergangenheit heute eigentlich nicht vergehen? Warum fühlen sich Leute heute gemüßigt, die Verhältnisse in der Sowjetunion in den 20er, 30er Jahren zu verteidigen, und warum ergötzen sich daran andere? Und das muss irgendwie tiefere Ursachen haben. Und ich sehe da zwei tiefere Gründe. Und damit kommen wir dann in meinen Augen auch relativ fix sozusagen dann zu dem Kern der heutigen linken Probleme, in einem Teil. Das heißt, es gibt einen historischen Grund oder mehrere historische Gründe, und es gibt einen zeitgenössischen Grund. Zum einen darf man natürlich nicht vergessen, das ist die klassische Antwort auf diese Frage, es gibt sozusagen Altlasten der Vergangenheit. Natürlich gibt es immer noch ehemalige Täter, es gibt immer noch ehemalige Opfer dieser Gesellschaftssysteme. In Ostdeutschland ist es ja noch nicht so lange her. Also diese Menschen leben noch, diese Ideologien haben sozusagen auch noch ein gewisses Eigennachleben. Das ist sozusagen die Altlast der Vergangenheit. Da ist sicherlich was dran, da ist viel dran sogar, auch wenn man sich von den konkreten Personen löst. Wenn man heutige Gesellschaftstheorien im Westen anguckt, sind viele oder die meisten nicht denkbar ohne die Verarbeitung der Erfahrung des Ostens. Man kann den Neoliberalismus, man kann auch den Postmodernismus, kann man nicht verstehen, wenn man nicht versteht, dass darin sozusagen eine Kritik eben dieser real existierenden sozialistischen Verhältnisse drinsteckt. Also insofern wirkt das auch ideengeschichtlich nach. Das ist aber eigentlich sozusagen das Nachwirken dieser Vergangenheit. Aber es gibt einen anderen Aspekt, und das ist in meinen Augen der zeitgenössischere. Ich weiß nicht, ob der Begriff noch bekannt ist. In den 90er Jahren ging der so durch die Presse, der Ostalgie. Ich weiß nicht, ob das immer noch so präsent ist. Die Ostalgie, das wurde ein bisschen kritisch, lächelnd kritisch über die Ostdeutschen genannt, die sich ihre alten Verhältnisse zurückwähnen. Und da wurde aber relativ offen schon gesagt, und das ist ja etwas, was mit der Vergangenheit so relativ wenig zu tun hat, mit der stalinistischen, dass hinter dieser Ostalgie sich eine Sehnsucht nach sozialen, harmonischen Verhältnissen, nämlich nach den besseren sozialen Verhältnissen in der ehemaligen DDR verbirgt. Also diese Sehnsucht nach einer Rückkehr in eine Periode sozialer Sicherheit und öffentlicher Wohlfahrt, das ist etwas, was relativ wenig mit stalinistischer Theorie und Praxis zu tun hat, mit kommunistischer, sondern das ist etwas ganz anderes, das speist sich aus etwas anderem, das hat sogar durchaus emanzipative Aspekte, das ist, finde ich, gar nicht prinzipiell so schlecht, aber es hat eben auch ein paar sehr problematische Aspekte, nämlich etwas sehr paternalistisches von oben herab, man will versorgt sein, und hier findet man sehr schnell das Phänomen, dass es Übergänge gibt zu sozialem Autoritarismus, also zu sagen, man will, Hauptsache ich habe mein ökonomisches Auskommen, dann ist das für mich ein Kriterium, bestimmte Verhältnisse zu rechtfertigen und gut zu finden. Und dieses Phänomen verweist eben nicht auf die Vergangenheit, nicht auf die 20er, 30er Jahre, sondern auf unsere heutige Verhältnisse, nämlich auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, auf unsere neuen Realitäten der neoliberalen Barbarei, also der sozialen Zerstörung der letzten Jahrzehnte, des Klassenkampfs von oben, der partiellen Aufhebung des Sozialstaates und all damit verbundenen Punkte, aber eben auch der Aushöhlung der demokratischen und sozialstaatlichen Errungenschaften. Und das ist eben der Punkt, der für mich wichtig ist, wo sich der Kreis zum Anfang des Vortrages sozusagen schließen soll. Aus diesen heutigen Verhältnissen, die erstmal relativ wenig mit diesen alten kommunistischen Verhältnissen zu tun haben, also von Demokratieabbau, von Sozialabbau, mit allem, was damit dranhängt, daraus speist sich sozusagen ein zeitgenössischer Nährboden, der Leute dazu bringt, die nicht nur nach anderen Traditionen zu suchen, nicht nur nach Alternativen, auch auf der politischen Linken zu suchen, was man dagegen halten kann, sondern eben, die sind ja sehr heterogen, sondern die Leute dann auch darauf zurückgreifen lässt, eben auf diese Tradition und das Denken, das dann eben sagt, okay, wenn das nicht anders zu haben ist, dann wollen wir lieber das andere, wir wollen lieber sozial versorgt sein, dann verzichten wir lieber auf diese vermeintlich demokratischen individuellen Freiheitsrechte und haben also sozusagen eine gewisse Sympathie für diese damaligen Verhältnisse. Und das ist, glaube ich, der gesellschaftspolitische Nährboden von dem, was ich den Philo- und Neostalinismus nenne. Also ich denke nicht, dass man Angst haben muss, dass da sozusagen ein moderner Stalin herbeigesehen wird oder sozusagen. Aber es gibt auch offensichtlich wieder sehr viele, die bereit sind, sozusagen die politische Freiheit und die soziale Freiheit sozusagen gegeneinander auszuspielen. Und während in unserer Gesellschaft, in der herrschenden Gesellschaft natürlich die politische Freiheit als das Nonplusultra gilt und die Sozialfreiheit für vernachlässigbar, gilt es eben spiegelbildlich, gibt es eben viele Linke zunehmend, die sagen, ich halte dann die politische Freiheit für vernachlässigbar, solange ich die soziale Freiheit entsprechend bekomme. Und das ist, denke ich, der gesellschaftspolitische Nährboden dieser Theorien, warum die plötzlich wieder gelesen werden. Obwohl, wenn man sie drauf stoßen würde, viele der Leser sagen würde, natürlich finde ich die Verhältnisse unter Stalin nicht gut oder so. Aber trotzdem ergötzt man sich an nicht nur an diesen Büchern, sondern man argumentiert auch in derselben Logik. Und das ist für mich das, was über die herrschenden Interpretationen hinausgeht, die eben sagen, das sind Ewiggestrige. Das ist ja so der klassische Punkt, da sind die ewig gestrigen Funktionäre aus den Verhältnissen. Und ich denke, nein, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren bei Vorträgen wie diesem und auch bei anderen Sachen, es sind vor allen Dingen junge Leute, die so argumentieren und so denken, viel mehr als die Alten, die vermeintlich Alten. Und dieser Schatten des Stalinismus, von dem ich da spreche, kommt eben nur bedingt aus der Vergangenheit, ist eben nur bedingt ein Rest, ein Überbleibsel dieser Vergangenheit, sondern hat eben etwas mit der Gegenwart und der Zukunft zu tun und ist auf einen Punkt gebracht für mich eigentlich ein Problem jeder politischen Theorie und Praxis von Linken, Sozialisten oder Anarchisten oder wie auch immer, was man darunter fallen möchte, weil solange Menschen darüber nachdenken, wie sie Gesellschaften verändern können, solange sie über gesellschaftliche Transformationsprozesse nachdenken, also über diese bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsform hinaus. Und das beginnt ja offensichtlich wieder, dieses Nachdenken auf etwas breiterem Boden zu gedeihen. So lange gibt es eben ganz klassische Art und Weise die linke Versuchung, sozusagen eines autoritären und erziehungsdiktatorischen Kurzschlusses, also eines gesellschaftspolitischen, jetzt benutze ich auch wieder einen Begriff, der ganz unbekannt ist, aber ganz wichtig, eines gesellschaftspolitischen Substitutionismus. Also sozusagen die Idee, die steckt dahinter, man delegiert die Befreiung an Minderheiten letztendlich. Man gesteht Minderheiten das zu, sozusagen für sich selbst zu agieren. Und dahinter steckt natürlich auch, dass diese Minderheiten sich dann auch wirklich an die Stelle der anderen setzen und dann eine neue Bürokratie sozusagen ausbilden. Und das ist dieser sogenannte Substitutionismus, das ist sozusagen der Fachtermini, der sich in meinen Augen eben auch im historischen Stalinismus niedergeschlagen hat. Das heißt, auch der historische Stalinismus war nicht einfach nur eine historisch zufällige Entwicklung, sondern darin schlägt sich nieder ein Problem linker Transformationsstrategien und in diesem Fall einer verkürzten Transformationsstrategien. Und obwohl man diesen historischen Stalinismus natürlich nicht darauf reduzieren darf. Das ist sozusagen der zeitgenössische Nährboden. Deswegen glaube ich, dass diese Diskussionen wieder größere Kreise ziehen, diese Argumente wieder Anhänger finden. Und deswegen halte ich das auch für problematisch. Nicht, weil das irgendwelche Ewiggestrigen sind, sondern im Gegenteil, weil es Leute sind, die aufgrund dieser herrschenden Verhältnisse wieder geneigt sind, sozusagen den kurzen Weg zu machen und ja, letztendlich in eine Politikform damit zurückzufallen, die eindeutig erziehungsdiktatorisch ist, die ich als eine politische Regression verstehe und die auch den Linken natürlich schon allein deshalb gar keinen Ausweg aus ihrer historischen Krise vermitteln kann, weil es gerade diese autoritäre und erziehungsdiktatorische Politik gewesen ist, die sie in diese Krise überhaupt erst reingebracht hat. Aber auch dafür sind solche Leute sehr unempfänglich. Im Anknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man diese Lehren des 20. Jahrhunderts ernst nimmt, kann man über Sozialismus oder über Emanzipation, über Befreiung nur sinnvoll reden, wenn man feststellt, dass dieser, wie auch immer, aber letztendlich sozusagen entweder demokratisch ist oder nicht. Also es kann nur noch einen solchen Weg geben, wobei natürlich die Diskussion da erst anfängt, was das dann im Detail heißt. Aber eben ein, es ist klar, dass dieser jeder neue Sozialismusversuch ja nur Mehrheiten gewinnen kann, nur siegreich sein kann, wenn er, und das ist wieder dieses, da kommt wieder dieses Bildnis rein oder die Theorie, wenn er eben diese politische Freiheit verbindet, wenn er in der Lage ist, diese politischen Freiheiten, die klassischen politisch-bürgerlichen Freiheiten zu verbinden mit den sozialen, ökonomischen Freiheiten, für die der Sozialismus einstmals angetreten ist. Das ist sozusagen der Kernpunkt. Und insofern sind diese neostalinistischen Tendenzen oder Argumentationsmuster, die wieder sehr stark um sich greifen, für mich eben Formen einer halbierten Emanzipation. Natürlich versuchen solche Leute aus den herrschenden Verhältnissen auszubrechen, aber eben auf eine sehr halbierte und eben auch unvollständige Weise. Und dass ein neuer radikaldemokratischer Sozialismus kann eben so nicht funktionieren, sondern er kann nur funktionieren, wenn das den Leuten, allen Leuten von Anfang an klar ist, dass es hier um eine universelle demokratische Selbsttätigkeit gehen muss, die sich sowohl in den Köpfen wirklich der Leute verankert, dass sie eben wirklich keine neuen Herren und keine neuen Mächte sozusagen über sich dulden. Und das muss sich allerdings natürlich auch eine sehr komplizierte Diskussion, nicht nur in den Köpfen niederschlagen, sondern eben auch in den politischen Organisationsformen, also in den Selbstorganisationsformen der Leute, muss sich das in welcher Form auch immer niederschlagen. Und erst eben, wenn die Leute in dieser alltäglichen Praxis merken, dass man über diese Gesellschaft hinausgehen kann, in einem sozialistischen Sinne, der mehr Demokratie bedeutet als im Kapitalismus, erst dann kann man die Hoffnung haben, dass auch die Mehrheit der Bevölkerung mitmacht. Das ist eben dieser einfache Sozialismus, der so schwer zu machen ist. Und da machen es sich eben viele heute bemerkenswert wieder einfach. Was daraus politisch folgert, weiß man nicht. Das ist ein Gutteil Spekulation. Also wie gesagt, nochmal betont, es gibt bisher keine politische Massenbewegung in diesem Sinne, negativen Sinne, wie ich das gesagt habe. Aber es ist eindeutig, dass zumindest in den linken Feuilletons und bei vielen Diskussionen, auch in politischen Kontexten, solche Positionen eher sogar wieder die Mehrheit sind, als umgekehrt. Und das ist eben die Aufgabe, die man sich, glaube ich, widmen muss, wenn man für so einen emanzipativen Sozialismus streiten will. Und deswegen sollte man da sehr wachsam sein über diese Phänomene. Und ich denke, dass ich jetzt genug Stoff für die Diskussion geliefert habe. Ich gucke mal gerade, bin ich über der Zeit gewesen? Ja, knapp über Zeit, ne? Also insofern danke ich jetzt erstmal soweit für euch für die Aufmerksamkeit und stelle mich dann den kritischen Nachfragen und habe nur die Frage, gehen wir sofort drin über oder machen wir eine ganz kurze fünfminütige Pause? Wie wollt ihr das? Sofort übergehen. Okay, gut, also. Ich soll sozusagen selbst moderieren, wenn ich das nicht habe, dann mache ich das. Also ich versuche es mal. Okay, gut.
Fertig, ne?
Also, nur kurz.